Es gibt noch keine Hollywood-Variante. Vielleicht noch ein kleiner Tipp.
Ist das irgendwas mit Maske und Stroh? Oder schon normal?
Nein.
Voll, Presse.
Da war dann auch einer seiner Kumpel, der dann auch am Computer gesessen hat und peu à peu verzweifelt ist. Und mein Bruder ist dann aber abends weggegangen in eine Kneipe oder sowas. Und wie er dann abends wiederkam, war der Kumpel weg, aber in dem Computer steckte eine Axt.
Also hätte er es mal fotografiert, wäre es heute ein Meme.
Ja, heutzutage ist das ja alles Massengeschäft, also das Internet ist ja...
Howdy ho, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Voll in die Presse, dem Strange News Podcast für schräge, lustige und besondere Nachrichten aus der Medienlandschaft. Wir heißen euch willkommen zur Folge 110. Ja, ihr habt richtig gehört, Folge 110. Das heißt, es gibt schon 109 Folgen von uns. Wir haben uns aber gedacht, dass nachdem wir 5 Jahre lang auf Sendung waren, dass wir uns mal eine kleine Pause gönnen, aus der wir nun zurück sind. Jedem geht vielleicht mal die Puste aus, ihr kennt das bestimmt. Dafür kommen wir jetzt mit noch mehr Elan, mit noch mehr Schwung und noch mehr Nachrichten hier für euch wieder zurück. Und ja, wer sind denn wir? Ich würde vorschlagen, wir stellen euch einfach nochmal die Mitstreiter hier vor. Zu meiner Rechten, wie immer, ihr wisst es.
Beef Rogers, Hallöchen.
Und was hat denn der Beef im Gepäck?
Der Beef hat auf jeden Fall einen Geburtstagswunsch im Gepäck, der einen Polizeieinsatz ausgelöst hat.
Super, und dann gibt es da noch den smarten, IT-affinen Menschen namens...
Prollo Ferrari. Ich habe was Feines von der Polizei aus China dabei, den lustigen Kugelroboter.
Klingt gut. Und dann noch...
Der Sammer. Ja. Richtig. Schön, dass wir wieder da sind. Ich habe mitgebracht, wie man so ja bis ins 19. Jahrhundert hinein in England seine Frau losgeworden ist.
Sind wir spät dran.
Wieder mal ein paar Praxistipps hier im Podcast. Mein Name ist Ben Cartwright. Ich darf euch hier durch diese lustige kleine Sendung führen und habe natürlich auch ein paar Perlen mitgebracht. Unter anderem, wie man einen Millionen-Lotto-Gewinn ideal einsetzt, quasi nachhaltig. Aber wir wollen euch nicht so viel auf die Folter spannen. Wir haben euch lange genug warten lassen. Ich würde vorschlagen, wir legen sofort los und geben euch einen ersten Eindruck von den schrägen Medien. Wer macht denn hier den Einstieg eigentlich?
Ja, ich werde hier angeguckt. Also mir ist tatsächlich fast die Maus vom Tisch gefallen, als ich las, nachdem wir ja in der Episode 61, die ich bei der Gelegenheit nochmal empfehlen möchte, lang und breit über den Killerreifen aus dem Film Rubber gesprochen haben, der letztendlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über den halben Film hinweg Leute verfolgt und dann auch niedermetzelt, habe ich in unserer Schaffenspause was gefunden von der chinesischen Polizei. Ja, China ist ja immer das Beispiel für alle möglichen, wenn nicht unbedingt guten, dann aber doch früheren Entwicklungen. Und in China gibt es jetzt Kugelroboter und die werden auch benutzt und die rollen wie so ein Gummiautoreifen, nur als Kugel durch die Landschaft, nutzen KI, um Leute zu scannen und vielleicht auch mal zu identifizieren und können bis zu 35 Sachen in ja, relativ unzerstörbarem Zustand rollen.
Rollen.
Die haben damit nicht genug. Also normalerweise werden die wohl noch einer menschlichen Streife an die Seite gestellt, können aber grundsätzlich auch alleine unterwegs sein und haben die üblichen Kleinigkeiten, Tränengas, Sprühgeräte, Netzwurfgeräte und natürlich die Lautsprecher zum Einschüchtern.
Wie groß sind denn die Dinger?
Ja, wie so ein, was so in der Größe gibt es keine Bälle mehr, so ein ziemlich dicker Medizinball, würde ich sagen. Ja, also wie ein Autoreifen.
Weil Hund. Das hört sich jetzt erstmal nicht so abschreckend an. Also wenn da so ein Ding angerollt kommt, Fußball groß, dann trittst es halt weg, ne?
Ja, die können tatsächlich Aufprallstärken von bis zu 4 Tonnen aushalten. Da müsstest du einen ziemlichen Klumpfuß haben.
Okay, nicht ja. So eine gute Idee.
Ja, also schwer loszuwerden vor allem und schneller als du laufen kannst. Das ist ja schon nicht so ganz angenehm. Ansonsten gibt es an Alternativen noch, wird auch experimentiert, humanoide Roboter, der Klassiker, und auch vierbeinige Roboterhunde.
Also ein bisschen erinnert es mich an R2-D2, oder?
Mich erinnert es an ICE, ehrlich gesagt. ICE 3.0. Also wenn die da rumfahren mit Netzen und sonstigen Gadgets, dann darf das ja gar nicht erst in den USA in Serienproduktion gehen. Dann haben wir ganz andere Situationen da.
Oh, wir hoffen, dass Elon Musk das nicht mitkriegt und dann direkt auch was hin.
Ja, der hat ja jetzt gerade die Tesla-Produktion umgestellt auf Roboter. Also, das hat er schon mitgekriegt.
Ah, das wäre doch spannend, auch rauszufinden, wie du die Dinger überlisten kannst. Gehst du hin, machst ja erstmal so eine schöne Bütt drüber, so und gucken, wenn das Ding erstmal nichts mehr sieht, was passiert dann?
Ich würde meine Treppe nach oben suchen.
In den Sack?
Weil ich glaube, da hat es eine Kugel auch eher schwer. Oder hat die Kugel, der hat die Beine? Nee, ne? Also, das ist tatsächlich eine Kugel, die einfach rollt.
Ich habe ja das. Da habe ich jetzt hier kein Foto gesehen, sondern eine Zeichnung, die hat keine Beine. Da fährt auch nichts raus oder so im Kopf. Oder
ja, dann wäre Treppe eine Lösung auf jeden Fall, zumindest mal ad hoc.
Aber mit Netz, hast du gesagt. Mit Netz schießen.
Ja, also der Artikel lag auf meiner Halde, der ist von Ende 24. Da haben wir jetzt nun über ein Jahr hin. Ich werde demnächst mal nach China reisen und mich erkundigen. Werde ich irgendwie Papiermüll auf die Straße schmeißen und dann...
Vielleicht kannst du es ja mal ausprobieren, ob das auch mit der Treppe funktioniert.
Ja. Das wäre mal eine Idee. Ich bringe mir so einen Hocker mit.
Wo, und welchem Medium hast du das gefunden?
Basicthinking.de.
Ah, okay.
Unser China-Experte Ballermann könnte da vielleicht was zu sagen.
Ja, mit dem Bungee-Schwein. War das nicht auch in China?
Ja, sicher.
Ja, Bungee-Schweine. Google's mal. War eine gute Geschichte. Ja, wer kann denn da nahtlos anknüpfen? Das ist jetzt eine schwierige Steilvorlage, die du gegeben hast, aber...
Aber, also jetzt mal ernsthaft, das hört sich doch eher an wie ein Aprilscherz. Ich meine, wie fasst ihr das auf? Das ist doch schon ziemlich krank.
Überrascht dich in dieser Welt noch irgendwas? Ja. Vor allem in dem Bereich, in dem da
also wir haben voll ja jetzt unterwegs war. Unsere Schaffenspause genau in das Jahr gelegt, wo man sich denkt, da hätte man eigentlich täglich zusammenkommen können.
Ja, tatsächlich. Wir haben die einfach mal machen lassen, auch ohne was.
Ja, wenn ich mir die Dinger jetzt tatsächlich, wie du sagst, Ben, vorstelle in Minneapolis, ist es irgendwie, also ich meine, das ist da nicht komisch, was da passiert, aber stell dir vor, da rollen da so Dinger rum, also es ist irgendwie.
Ich glaube, die sind, auch wenn das da anspricht, ich weiß nicht, ob das in der Überschrift von oder war oder von dir ergänzt wurde mit dem lustigen Polizeiroboter, aber das ist, lustig ist da gar nichts. Also das sind einfach Machtinstrumente, um eine Diktatur aufrechtzuerhalten oder zu etablieren, nichts anderes.
Ja, vor allem, es wird immer mehr wie irgendwelche Science-Fiction-Filme vor 20 Jahren. Also wo du dann da mit Augenscanner oder sowas dich vielleicht auf offener Straße identifizieren musst.
Man hat aber auch das Gefühl, also ich weiß nicht, da gibt der Artikel wahrscheinlich nichts zu her, dass du in China sowas ohne Aufschrei machen kannst. Ich meine, die lassen sich ja auch digital freiwillig komplett überwachen.
Naja, also aus Bürgersicht, ich weiß nicht, wie viel in China freiwillig geschieht. Also das ist, glaube ich...
Wie viele sich da trauen, aufzuschreien. Ja. Wahrscheinlich hat das Ding auch noch so eine Gadget-Hand, was dir dann den Mund zuhält.
Ja, das ist natürlich alles richtig. Aber ich habe gerade erst von irgendeinem Korrespondenten, der schon viele Jahre irgendwie, weiß nicht, Peking oder wo der lebt, der hat gesagt, man muss sich schon klar machen, dass die Bevölkerung ihrem System auch viel abgewinnen kann, viel Positives. Also das ist nicht so, dass die da alle... alles furchtbar finden.
Ja. Ich kann jetzt nicht für die Chinesen sprechen, aber
versuchen.
Nee, ich könnte mir aber vorstellen, dass tatsächlich in einem Land, wo im Prinzip noch nie in irgendeiner Form demokratische Freiheiten auch nur mal ansatzweise da waren, man möglicherweise von sowas auch keine Vorstellung hat. Und dann natürlich, dass man es dann auch, ich weiß nicht, ob es nicht vermisst, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich meine, China war immer Diktatur. Mal mehr, mal weniger.
Ja, also letztendlich wahrscheinlich auch egal, ob du von so einer Kugel verfolgt wirst oder mit der Verkehrsüberwachungskamera.
Ja, vielleicht wird es ja kombiniert. Ja, ich könnte anschließen, wenn wir mit dem Thema durch sind, das ist dann jetzt, ich hatte ja eben angeteasert, Geburtstagsgeschenk, was dann Polizeieinsatz ausgelöst hat. Und das war tatsächlich in Trier. Da hat sich eine Frau, eine 53-Jährige, zum Geburtstag gewünscht, ein lang gehegter Wunsch der Frau, ich zitiere, ein lang gehegter Wunsch der Frau war es, einmal in ihrem Leben ein Auto so richtig kurz und klein zu schlagen. Vielleicht ist das ja ein Übergang, den man da nehmen könnte. Und Deswegen ist die Polizei auch gekommen, weil sie hat mit einer Axt auf einen älteren Wagen eingedroschen und das haben Passanten beobachtet und haben dann die Polizei gerufen. Und es konnte und sie hat dann auch Hilfe bekommen von ihrer Familie, also auch Familienangehörige, haben mit Hand angelegt, sage ich jetzt mal vorsichtig, oder die Axt und haben dann quasi der Frau ihren ihren Herzenswunsch erfüllt und ja, wie gesagt, das fand ich jetzt auch so ganz putzige Geschichte, dass jemand.
Also die hat es gemacht, nicht bei irgendeinem Auto, sondern nein, das hatten die extra dafür hingeschafft.
Ein extra dafür gekauftes Auto quasi, was sie dann einfach zerdroschen hat. Und was sie dann selbst noch kommentierte, dass sie sich natürlich sehr über dieses Geschenk gefreut habe, aber es sich auch nicht so anstrengend vorgestellt hätte und auch Muskelkater hätte jetzt am Ende der ganzen Veranstaltung. Jetzt weiß ich nicht, ein Auto oder eine Überwachungskugel, da Polizeikugel.
Also als Bud Spencer und Terence Hill Fan habe ich ja im Nachhinein das Gefühl, dass in der Hälfte der Filme mit Herzenslust auf Autos eingedroschen wurde. Ist aber, glaube ich, nur einer speziell.
Gibt es dann Vorher-Nachher-Bild von?
Nee, es ist leider komplett ohne Bilder. Es war ein Spiegelartikel, das war aber auch in Anführungsstrichen nur ein kleinerer Artikel im Panorama und da war leider keine Bebilderung dabei.
Ihr seid doch so Cineasten. Mich erinnert das aber an irgendeinen Film. Gibt es das nicht irgendwo, dass da auch so zum Abreagieren irgendwelche sich ihr Auto zerschlagen?
Also das gibt es, glaube ich, in vielen Filmen, wo Autos mit allen möglichen Gegenständen zerschlagen werden. Und ich glaube auch sogar gelesen zu haben, dass es irgendwie ein Business gibt, dass du das wirklich mieten kannst. Du kannst ja irgendwo auf dem Schrottplatz oder sowas, ich weiß nicht mehr, wo das war, habe ich irgendwann mal gelesen, kannst du dir quasi so einen Slot buchen und einfach mal Autos zerhauen für eine gewisse Summe. So.
Das ist dann so quasi so eine Stadt.
Ja, das ist so
irgendwie so ein Stadtboxsack.
Und einmal abreagieren. Und gegen Aufpreis auch abfackeln, geht das auch?
Vielleicht. Ja, gibt es ja auch TNT-Päckchen oder so, wie im Tierpark kannst du so kleine TNT-Packungen kaufen und mal so einen Spiegel wegsprengen oder so.
Ja, wir waren ja schon auch ein bisschen kreativ als Kinder. Wir haben früher ganz gern mal Matchbox-Autos so Uhu rein und dann die Dinger angezündet.
Ja, wir haben so kleine Panzer dann tatsächlich auch immer so im H0-Format gesprengt mit China-Böllern und allen möglichen Teilen und das dann gefilmt.
Woher hattet ihr die Kamera?
Ja, ich war ja schon früh immer auch mit, das war eine Super-8-Kamera ohne Ton, leider. Den musste man dann hinterher bei der Vorführung so nachmachen.
Okay. Dann im heimischen Filmschrank dann Kreta, Rhodos, Panzer sprengen.
Genau. Stand auch auf der Beobachtungsliste vom Verfassungsschutz.
Könnt ihr euch denn vorstellen, da auch Bock drauf zu haben, so ein Auto zu zerschlagen?
Ja, ich habe es gerade gedacht. Ich hab jetzt spontan sogar Bock drauf.
Sollen wir gerade Pause machen? Draußen parken ein paar.
Ich sehe durchs Fenster leider nur mein eigenes Auto da stehen, aber ansonsten grundsätzlich gerne, ja. Ich würde das gerne mal machen. Aber vielleicht mit euch zusammen, das könnten wir mal so als Teambuilding-Maßnahme machen. Okay. Einfach mal Beefs Auto zerschlagen.
Moment, ich überlege gerade noch, ob das eine gute Idee ist.
Kennt ihr denn den Impuls? Also den habe ich jetzt noch nicht beim Auto selbst gehabt, aber gerne irgendwie, weiß nicht, beim Computer oder so, dass ein Gerät so auf den Sack geht, dass du wirklich es am liebsten gegen die Wand schmeißen würdest?
Ja, ich weiß, ich habe das ja schon paar Mal zumindest offline erzählt. Mein kleiner Bruder hat den letzten in der Familie befindlichen Gameboy vor 20 Jahren dadurch zerdeppert, dass er ihn sich an seinen eigenen Kopf geschlagen hat. Also da war der Gameboy hinüber und er wahrscheinlich auch für ein paar Stunden.
Also ich kann nur von meinem Bruder, also von der WG meines Bruders zu Studizeiten berichten. Da war dann auch einer seiner Kumpel, der dann auch am Computer gesessen hat und peu à peu verzweifelt ist. Und mein Bruder ist dann aber abends weggegangen in eine Kneipe oder sowas. Und wie er dann abends wiederkam, war der Kumpel weg, aber in dem Computer steckte eine Axt.
Also hätte er es mal fotografiert, wäre es heute ein Meme.
Ja, heutzutage ist das ja alles Massengeschäft. Also das Internet ist ja voll von den Videos, wo irgendwer seinen Game-Controller frustriert auf den Fernseher wirft und sich dann so gleich wundert.
Ja, die meisten davon sind wahrscheinlich fake, aber ist trotzdem geil. Ich bin auch so ein jähzorniger Typ, aber bei mir braucht es viel, bis ich richtig wütend werde. Aber dann ist für nichts mehr zu kontrollieren. Also vor allem Gegenstände. Ich schlage dann nicht Menschen, aber ich kann dann schon mal auf so einen Gegenstand eindreschen. Oder ich habe, glaube ich, 3 Glastüren bei meinen Eltern eingeschlagen. Unter anderem einmal mit der Faust, wie jemand in dieser Narbe sieht. Also Schlimme Sache.
Die haben aber viele Glastüren gehabt.
Nee, die sind dreimal dieselbe Tür mit neuem Glas. Tatsächlich.
Das erinnert mich. Wurde dann aus der Versicherung gekickt, oder?
Ich weiß nicht. Ich glaube, eine musste ich aus pädagogischen Gründen selber bezahlen. Eine hat mein Vater bezahlt, weil er war schuld, hat mich provoziert und hat dann gesagt, okay, ich habe dich so provoziert, die nehme ich auf meine Kappe. Ja. Und die dritte weiß ich nicht.
Also nichts gegen den Optimismus deiner Eltern, aber ich hätte wahrscheinlich spätestens beim dritten Mal einfach eine Holztür eingebaut.
Oder eine Stahltür, aber das finde ich ja nicht so optisch schön. Ja.
Mich erinnert der Ben jetzt an den Joachim Meyerhoff. Da kennt ihr doch bestimmt auch die Bücher. Mhm. Es wird mehr so, wie es mal war oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie der Band nichts heißt. Nichts wird
so, wie es früher einmal war.
Ja, irgendwie so. Wo er auch sich beschreibt als kleiner Junge, der immer mal seine Ausraster hatte und dann am Boden lag und total ausgeflippt ist. Und der ist auch irgendwie, den haben die Brüder gelockt und dann ist er durch eine Glastür gerannt.
Ja. Ja, ich habe die Bücher von ihm auch alle gelesen und ich fühle mich da teilweise wirklich finde mich darin wieder. Also kann man nur empfehlen an der Stelle, diese ganzen, ich glaube 5, 6 Bücher gibt es da schon. Aber wir wollen ja nicht über Bücher reden, das ist ja nicht kein Buchwurm-Podcast, sondern ich wäre jetzt mal ganz gespannt, wie man seine Frau im 19. Jahrhundert losgeworden ist.
Sag mal, ja, pass auf.
Aus aktuellem Anlass, oder?
Ich weiß
nicht, wie du drauf kommst.
Ja, ich hau euch, aktueller Anlass, nee, ich hau euch mal ein Zitat direkt vor den Kopf. Und zwar eine Zeitung, also welche Zeitung ist egal, steht ja auch nicht, aus 1796, wie gesagt, wir sind in England, zu verkaufen für 5 Schillinge. Meine Frau Jane Hebbard, sie ist kräftig gebaut, kann säen und ernten, einen Pflug halten und ein Gespann fahren. Bei richtiger Führung ist sie zahm wie ein Kaninchen. Ihr Mann trennt sich von ihr, weil sie ihm zu viel ist. Erkundigen Sie sich bei der Druckerei. Alle Kleider werden ihr mitgegeben.
Ja, es klingt wie etwas, was heute so nicht mehr ginge, glaube ich.
Ich würde sagen, korrekt. Und zwar ist es so, dass wohl ich muss jetzt mal gerade überlegen, ich glaube, das war genau 16. und 19. Jahrhundert, da war es also nicht unüblich, dass Menschen, vor allen Dingen die nicht so viel Geld hatten, ihre Frau, die sie geheiratet hatten und loswerden wollten, verkauft haben. Aus dem einfachen Grund, weil die Kirche dort die Scheidung weiter verboten hatte und nur die Eliten die Kohle hatten für ein paar tausend Pfund. Inklusive, glaube ich, musste da noch das Parlament eingeschaltet werden, eine Ehe aufzulösen. Und so kam es dann, dass die haben dann einen Halfter umgekriegt um den Hals. Und,
Halfter?
Ja, ein Halfter. Und dann stehen die da am Markt oder auch mal in der Kneipe und haben ihre Frauen verkauft. Legal war das wohl damals auch schon nicht wirklich, aber eben gängige Praxis. Also das ist jetzt hier nicht irgendein Quatschartikel, sondern das haben Historiker aufgearbeitet. Der hier im Spiegel genannt wird, hat 387 Fälle dokumentiert. Das ist einfach alles, das ist deswegen so gut dokumentiert, weil es in den Zeitungen dort stand. Und vielleicht wichtiges Detail noch, die Frau hatte ganz großzügig ein Vetorecht.
Das ist nett.
Ja, aber da muss es ja wirklich zu Hause schlimm gewesen sein, wenn sie das Vetorecht nicht zieht. Oder meinst du jetzt, an wen sie verkauft wird?
Ah, Prollo, du sprichst genau einen ganz wichtigen Punkt an bei der Story. Ich konnte es auch erst nicht wirklich glauben, als ich es gelesen habe, aber es ist wohl tatsächlich so, dass viele Frauen happy über den Verkauf waren und glücklich, also glücklich zumindest zitiert werden in den Zeitungen, weil eben Vetorecht eigentlich nur die auch verkauft wurden, die nicht ihr Vetorecht eingelegt haben und es dann häufig zu Situationen kam, dass irgendwie der Liebhaber zum Beispiel sich die Frau vom Mann gekauft hat oder auch mal eine Frau aus einer brutalen Ehe rausgekauft wurde oder sonst was. Also ich will das jetzt nicht schönreden, so steht es in dem Spiegelartikel. Aber ein bisschen schräg oder sehr schräg bleibt es natürlich trotzdem.
Das stimmt, ja. Aber was war dann daran besser? Die haben dann einfach, die war ja eigentlich schon verheiratet und Scheidung, hast du gesagt, gab es nicht. Aber man konnte das quasi sozusagen den Ehemann austauschen in den Papieren. Oder wenn du sagst, die Frau wird verkauft, dann wird das ja wahrscheinlich nur so gehen, dass sie dann jemand anderen heiratet oder jemand anderem quasi.
Ja, also das ist eher so eine eigentumsrechtliche Frage.
Ich wusste, dass du wieder mit einem juristischen Thema
einsteigst. Nein, es ist leider im Spiegel nicht juristisch genug dargestellt. Es steht nur, dass die Eigentumsrechte der Frau, es steht da nicht, ob es die Eigentumsrechte an der Frau waren. Also da steht, die Eigentumsrechte der Frau gingen mit der Ehe auf den Mann über. So. Und insofern,
ich würde sagen, wenn die Frau jetzt irgendwie, wenn der das Haus gehörte, dann vielleicht hat die ja als Aussteuer irgendwas mitbekommen, dann war das wahrscheinlich auch noch so diese Assets, die man dann mitverkauft hat vielleicht, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also es ist wohl so, dass tatsächlich später die der Frau immer mehr, also im 19. Jahrhundert immer mehr eigene, nicht übertragbare Eigentumsrechte zugestanden wurden und dadurch das immer unattraktiver wurde, eine Frau zu verkaufen, weil man das Eigentum dann sozusagen nicht behalten konnte und verloren hat. Ja. Insofern, also überhaupt wurde, es gab auch irgendwann ich glaube, zweite Hälfte 19. Jahrhundert auch irgendwann ein Gesetz dagegen. Aber jedenfalls war es nicht so, dass die Männer, die gekauft haben, die dann quasi geheiratet hätten, sondern die waren dann halt zusammen. Ne? Die waren dann halt zusammen ich weiß jetzt nicht so, ne, wenn die Eigentumsrechte beim Mann waren, dann hat er wahrscheinlich auch wirklich nur beim Ehemann, dann hat er auch wirklich nur die Frau gekriegt, nicht deren Sachen. Also beziehungsweise hier in dem einen Zitat,
das war ja das Angebot.
Die Klamotten werden mit übertragen, hieß es da.
Also wie eine möblierte Wohnung sozusagen.
Ja. Ja, hoffentlich wird hier kein Satz aus dem Zusammenhang rausgerissen und irgendwo reinkopiert. Ey, das ist ja grauselig.
Ich kann hier noch mal ein zweites Zitat. Die Feilgebotene, laut dem Artikel im Lancaster Herald, ein lebhaftes, dralles Fräulein, nicht älter als 22 Jahre, gekleidet im Landhausstil, stand auf dem Eichenstuhl, ein Halfter um den Hals. Sie wurde zu meinem Peiniger, einem hässlichen Fluch, einer nächtlichen Invasion und einem täglichen Teufel, fuhr der Landwirt fort. Die Menge brach in Gelächter aus. Dann zählte Thompson die Vorteile seiner Frau auf. Sie könne zwar keinen Rum brauen, dafür aber Romane lesen und Kühe melken, zudem Butter machen, das Dienstmädchen ausschimpfen und Melodien von Morris singen.
Tja.
Übrigens, der Preis, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der durchschnittliche Preis.
5 Schilling, was hat sie gesagt?
Ne? 5 Schilling,
ja.
War zumindest das Angebot.
Ja, genau, aber das waren ja, kann man uns ja nichts vorstellen. Also sie sagten hier irgendwie, durchschnittlich waren das, wenn man es in heutige Verhältnisse umrechnen wollten, so 300 Euro.
Boah, ach, Schnäppchen. Ja. Also es sei denn, die Frau ist ganz schrecklich, aber ich meine.
Da kannst du nicht mal jemand gut zum Abendessen für ausführen.
Ja.
Aber weiß ich nicht, sehr, sehr, sehr sonderbar. Aber wenn man sich überlegt, dass die Leute da gerne auch noch mit der Guillotine aufgehängt und mit dem Messer, wie war das? Also es war auf jeden Fall eine ziemlich blutrünstige Zeit, trotz allem, ja.
Oder es war so eine frühe Version von RTL 2 Bums-Sender Frauentausch, weil das war irgendwie, dass man dann quasi dann die 5 Schilling, die man dann da eingenommen hat, dann quasi wieder reinvestieren konnte.
Du meinst so, wie wenn in 400 Jahren die Leute noch was aus der heutigen Zeit finden und guck mal, damals haben die mussten die alle durchs Dschungelcamp und.
Ja, vielleicht war es aber auch, also offensichtlich war es ja zumindest gesellschaftlich anerkannt, auch wenn es komisch klingt, seine Frau zu verkaufen. Gleichzeitig gab es keine Scheidung. Und du hast auch gesagt, die heiraten auch nicht neu. Also vielleicht war das ja auch wie so eine Art Ablasshandel, dass du dann sozusagen halblegal oder zumindest gesellschaftlich geduldet mit einem fremden Partner zusammenleben kannst. Also du hast jetzt gesagt, manchmal waren es die Liebhaber, aber ich will jetzt nicht das Ganze zur humanen Aktion zugunsten der Frauen verklären, aber offensichtlich war das ja dann okay, wenn der andere Mann, der nicht der Ehemann war, dafür Geld bezahlt hatte, dass er dann mit dieser Frau eine Beziehung geführt hat, weil er ja da quasi für bezahlt hat, so komisch das klingt.
Ja.
Es scheint ja irgendwie so ein gesellschaftliches Phänomen zu sein, um aus dieser Einbahnstraße Ehe rauszukommen.
Also es war wohl auch so, dass es das in anderen Ländern in Europa mehr oder weniger nicht gab. Also es gibt da vielleicht vereinzelte Fälle, die man auch finden kann, aber nicht so in der großen Form. Das sind ja nur die in den Zeitungen dokumentierten Fälle, die Historiker da jetzt aufgearbeitet haben. Und es war wohl auch so, dass in Europa, Frankreich wurde da, glaube ich, in dem Artikel genannt, dass als sehr, zu irgendeinem Zeitpunkt zumindest späteren, als sehr schräg angesehen wurde und dass das immer mehr sozusagen ins Zwielicht geriet. Also auch im europäischen Nachbar, also ist ja eine Insel, aber sind ja trotzdem irgendwo Nachbarn. Jedenfalls die europäischen Nachbarn fanden es komisch. Und es hat sich auch mehr und mehr dann Protest im Land selber entwickelt. Also da gab es irgendwann Frauenbewegungen auch dagegen, die dann irgendwie da protestiert haben im Sinne von irgendwie die Leute beschmeißen mit Sachen und weiß nicht was bei diesen Veranstaltungen, die da waren.
Naja, was böse formuliert ist, ist im Prinzip eine Form des Sklavenhandels. Ne? Also ja, das ist nichts richtig. Anderes letzten Endes. Also ich verschachere Menschen für Geld.
Es vielleicht abschließend, weiß nicht, wenn ihr da sonst noch keine Punkte mehr zu habt. Ganz interessant, vereinzelt, ganz vereinzelt, das wurde tatsächlich auch noch angesprochen, gab es das auch umgekehrt. Also da haben sie nur zwei Fälle in dem Spiegelartikel, der übrigens sehr lang ist, dokumentiert, dass auch es vorkam in ganz wenigen Einzelfällen, dass eine Frau einen Mann gekauft hat. Also da ist dokumentiert irgendwie eine Australierin, die sich verliebt hat in einen verheirateten Engländer und dann eben der Frau angeboten hat, den Mann ihr abzukaufen. Ja. Ja, sowas zum Beispiel. Aber ja, das cool. War natürlich die absolute Ausnahme.
Ich überlege gerade, wie ich eine gute Überleitung hinkriege, weil ich wollte euch ja noch erzählen, was man mit einem Lottogewinn machen kann. Wir sind auch auf der Insel, wir sind in Manchester und der Lottogewinn im Jahr 2010 waren 2,8 Millionen oder um es einfacher zu machen, fast 3 Millionen Euro. Da könnte man also entweder 10.000 Frauen von kaufen oder was anderes von machen. Aber was würdet ihr denn damit machen, wenn ihr jetzt 2,8 Millionen gewendet.
Ja, Grammatikkurs.
Ja. Okay, Stinkefinger geht raus und dann.
Ja.
Mich überfordern diese, was würde ich mit 3 Millionen Euro oder wie viel auch immer dann irgendwie machen.
Das, also was ihr nicht wisst, das geht eigentlich in Sammers Richtung, weil das war früher unser Hobby, gemeinsam Lotto zu spielen und sich dann eine Woche lang die Frage zu stellen, was würdest du machen, wenn?
Ja, es
das
ist.
Das war eine tolle Zeit,
wo das, wir immer. Das war wirklich eine tolle Zeit, das stimmt. Aber es ist, jetzt wo der Beef das sagt, ist es tatsächlich gar nicht so einfach, das zu beantworten ad hoc. Also vielleicht irgendwie doch noch irgendwie ein Häuschen in schönerer Lage, was weiß ich. Hm. Aber es ist schwierig, weil eigentlich haben wir ja wirklich viel. Also ich glaube, das zentrale Element wäre, ich würde meinen Job kündigen.
Ja, sowas. Genau. Und ich habe damals auch schon immer gesagt, also zwei Sachen, das Lotto spielen haben wir ja eigentlich nicht gemacht, um wirklich im Lotto zu gewinnen. Das ist ja ziemlich aussichtslos, sondern halt um eine Woche diese Träumereien sich zu kaufen. Und mein Credo damals, und das würde auch heute noch so gelten, ab einer bestimmten Summe, wäre eigentlich, dass ich so eine Art Friends and Family Fonds gründen würde, wo man sich quasi für sich, aber auch vor allem für seine Freunde und Familie immer so Auszeiten kaufen kann. Also man kann wahrscheinlich nicht alle aus dem Job rauskaufen, aber dass man zumindest so gemeinsame Zeiten sponsort. Und weil es ja auch kacke, wenn du dann deinen Job kündigst und den ganzen Tag alleine zu Hause sitzt und die anderen sagen, ja, ich muss arbeiten. Mhm. Aber sei es drum. Der Brite, um den es hier geht, der heißt John Eric Spybe. Der ist heute 80. Der war damals so Mitte 60. Und er hat eben 2,8 Millionen Euro gewonnen. Und er hat sich gedacht, er macht da ein ganz besonders nachhaltiges Investment. Der hat sich nämlich mit dem Geld ein Drogenimperium aufgebaut. Hat seinen Sohn noch mit rangeholt, noch zwei andere. Und hat sich gedacht, geil, hier so Amphetamine und irgendwie Pillen, das geht immer auf der Insel. Und hat angefangen, da zu investieren. Und er wurde dann 2022 leider erwischt. Also hat es immerhin über zehn Jahre erfolgreich gemacht. Und da hat er, glaube ich, gerade irgendwie, hier ist so ein Bild von, es ist die Bild-Zeitung, also die hat natürlich auch immer viele Bilder, hat er so illegale Beruhigungspillen produzieren lassen und wurde geschnappt, als er gerade 2,6 Millionen gefälschte Tabletten im Straßenwert von 6 Millionen Euro ausliefern wollte. Also 6 Millionen, da sieht man, der hätte ja schon allein damit sein Investment verdoppelt. Wahrscheinlich hat er deutlich mehr über die Jahre verdient. Sie haben dann noch Waffen gefunden, eine ganze Industrieanlage, wo sie das hergestellt haben, Bargeld, gefälschte Pillen eben und hat wohl insgesamt, schätzen die Ermittler, mit den 2,8 Millionen Drogen im Straßenwert zwischen, eine sehr große Zahl, 66,5 bis 332 Millionen Euro hergestellt. Also wird schon ein bisschen was verdient haben. Dummerweise haben sie mir jetzt den Prozess gemacht und der kriegt heute 16,5 Jahre Knast. Also das hat sich mal gar nicht gelohnt.
Ja, langfristig. Ist denn dem Artikel zu entnehmen? Ich meine, wo kommt die Motivation her, zu sagen, boah, ich wollte schon immer Drogenboss werden, jetzt habe ich 2,5 Mille gewonnen, jetzt werde ich Drogenboss. Das ist doch irgendwie, also...
Naja, vielleicht war der Typ vorher auch nicht Landfahrer. Also das,
eben,
das
eben war der schon Dealer und hat gedacht...
Möglicherweise war er schon so grob im Business zumindest mal
genau, dran. Das ist meine Vermutung, genau. Ist, also sonst kommst du doch auch so eine... So
Manchester. Also, das muss man doch sagen. Nee, aber ganz im Ernst, das ist, ich könnte mir schon vorstellen, dass er dann vorher schon in dem Dunstkreis unterwegs war. Ist jetzt sonst,
das ja,
ist
das,
nicht die absolut naheliegendste. Aber ja. Du sagst, also ich meine, wenn er 300 Millionen da irgendwie, das ist ja schon, also das ist schon ein solider ETF, also von knapp 3 Millionen, das ist in 10 Jahren.
Das ist ein ordentlicher Return.
Das kann man schon machen. Also das ist irgendwie, also von daher, und mein, wenn er jetzt 80 ist, okay, ist jetzt die Frage.
Knast oder Altenheim? Der Unterschied ist ja, nicht so groß, wie man sich das wünschen würde.
Wahrscheinlich Altenheim musst du noch bezahlen.
Wahrscheinlich ist er im Knast dann jetzt da auch wieder der Dealer.
Ja, aber er war, also das steht hier, er war auch zu den Zeiten, wo er das Lotto-Glück hatte, war er schon im Drogenhandel. Hatte er schon eine Vorgeschichte im Drogenhandel, aber wahrscheinlich in einer anderen Skalierung. Und dann hat er gedacht, super, bisher habe ich vielleicht... Ne, für 5.000 Pfund irgendwas vertickt.
Jetzt ja, das zeigt doch, ist doch sehr interessant eigentlich, dass du eigentlich, du hast die Kohle, du könntest alles machen, machst eigentlich aber dasselbe wie vorher.
Ja,
nur mehr.
Genau.
So. Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich ist das ein ganz guter aber, Punkt.
Also du würdest dann dein Office kaufen und einfach nur noch mehr im Büro
arbeiten. Ja, oder so dieses, weiß ich nicht, ich bin autonah, ich kaufe mir jetzt einfach noch mehr Autos davon. Mhm. Ja, das liegt ja auch irgendwie nah, denn man hat ja so Hobbys oder vielleicht Dinge, die man gerne macht oder kann. Und ich weiß nicht, ob Drogenhandel jetzt als Hobby noch durchgeht, aber man ist so im Geschäft und man macht halt das weiter, was man vorher auch schon gemacht hat.
Ja, aber die Frage ist ja tatsächlich, wieso lässt der 2,8 Millionen eben nicht ausreichen und sagt sich mit immerhin schon Mitte 60, ich muss jetzt hier noch mehr draus machen. Also ich würde mir nach heutiger Vorstellung sagen, also wenn ich die Kohle hätte und ich bin noch nicht mal Mitte 60, dann kannst du natürlich noch ein bisschen was nebenbei machen, vielleicht Charity, vielleicht auch das eine oder andere Investment, aber im Großen und Ganzen musst du eigentlich ja nicht mehr groß arbeiten, wenn du es clever machst. Mhm. Wäre mein Gedanke. Keine Ahnung, er hatte andere Gedanken, hat jetzt damit auch noch seinen Sohn natürlich reingerissen, der muss auch für 9 Jahre in den Knast sein, die beiden Komplizen auch. 9 und teilweise 12 Jahre sogar. Also die haben sie richtig weggesperrt jetzt.
Da. Vielleicht war der so im Business, dass die 2, irgendwas Millionen für ihn schon nur noch Kleingeld waren. Also er zwar vielleicht selbst nicht reich war, aber mitgekriegt hat, was für Summen da verschoben werden oder bewegt werden und hat sich gedacht, also mit den 2,8, da komme ich 10 Jahre weit, was dann? Nee.
Ja. Oder ich meine, vielleicht denken wir es jetzt auch falsch rum, dass wir irgendwie damit dokumentieren, dass wir zu wenig kriminelle Energie haben irgendwie, dass es für ihn einfach keine wirkliche Option war, irgendwie aus diesem, ich sag mal, kriminellen Business in Anführungsstrichen rauszugehen, sondern zu sagen, hey, jetzt habe ich die Möglichkeit und kann da, so ähnlich wie Prollo das eben sagte, kann jetzt halt mal richtig loslegen und nicht nur so rumdödeln. Da war, glaube ich, nie die Option zu sagen, ich möchte jetzt rechtschaffen werden. Das wahrscheinlich fehlte einfach jegliches Interesse oder aber auch jegliche Erfahrung, kann ja auch sein.
Ja, jetzt habe ich endlich die Chance aufzusteigen in meinem Business. Genau. Andere träumen immer von der Beförderung ihr Leben lang. Und
Der Sprung zum Geschäftsführer.
Das zeigt ja auch die Ungerechtigkeit des Lottogewinns, ja, dass es ja nicht unbedingt die trifft, die es verdient hätten, sondern halt auch die Klein- oder Großkriminellen.
Ja.
Fast wie im echten Leben.
Das war das. Neues aus Manchester.
Wollt ihr noch ein bisschen was Romantisches zur Abwechslung?
Romantik ist immer gut.
Oder soll mal über das Wetter reden? Es ist jetzt wirklich wieder besser geworden. Blauer Himmel.
Was Romantisches.
Ja, so, pass auf. Demolition Derby sagt euch was.
Nee.
Wo man Autos gegeneinander fährt,
ja, und genau, kaputt fährt. So, also auf jeden Fall Autos, große, auch große Autos fahren, Bagger, ja, der Traum eines jeden jungen Baggerfahrer. Und in Estland, Estonia, ich kann nicht so gut Englisch, ist Estland, ne? Das auf jeden Fall da oben. Da hat sich jemand gedacht, seines Zeichen die beiden Regisseure Henrik Kalmit und Paavo Peak, sie könnten doch Romeo und Julia jetzt auch mal ein bisschen neu interpretieren. Ich habe praktischerweise, die Engländer sind ja auch kosmopolitisch unterwegs und haben auf Channel 4 gibt es da einen kleinen Beitrag, den wir auch verlinken werden. Der ist sehr sehenswert, 3 Minuten. Romeo und Julia auf dem Schrottplatz mit Bagger. Julia gespielt von einem roten Ford Ranger Pickup Truck.
Ich dachte schon, du redest und über die Wollnys.
Die Wollnys, ja, so wahrscheinlich. Ich kenne jetzt den Hintergrund dieser Regisseure nicht. Vielleicht sind ja auch so im Geschäft. Sie haben also Romeo und Julia neu interpretiert und mit schwerem Gerät auf so einem, ich glaube, es ist gar kein Schrottplatz, sondern so eine Brachlandschaft vor Publikum fährt dann der Kran tänzelnd um den Bagger rum. Zwischendrin kommen noch mal so 2 Linienbusse an der Seite vorbei. Es gibt Feuerwerk, oben von der Klippe stürzt ein Kleinwagen runter. Sehr sehenswert. Ich habe es nicht ganz verstanden. 3 Minuten Zusammenfassung sind auch zu knapp. Es wird auch wenig gesprochen. Aber ja, Baustellenchoreografie. Würdet ihr euch sowas angucken?
In einem ganz schlimmen Gemütszustand vielleicht.
Also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich dann erstmals Romeo und Julia angucken würden.
Ja.
Also die sonst nicht hingehen würden.
Und die dann sagen würden, so wie dieser Slutko damals, den Film habe ich noch nicht gesehen.
Den echten. Sie erinnern mich noch irgendwie an so einen, wie heißen diese Riesenbagger mit dem Meißel vorne dran, so diese Stemmdinger, haben sie so rosa angemalt. Bisschen, wessen Lippenstift das auch immer gewesen sein kann. Auf jeden Fall sehr sehenswert. Also ich war schon nach den 3 Minuten angefixt und dachte, ich müsste mir das eigentlich angucken. Ist leider nur einige Male vorgeführt worden. Im Video sieht man auch tatsächlich Publikum.
Ja. Das waren dann auch Bagger?
Wir haben es verpasst. Das waren Menschen.
Aber wie erfolgreich das jetzt war, also wenn du sagst einige Male, das hört sich so an, als ob es jetzt nicht so oft und nicht so erfolgreich war.
Das ist ja auch aufwendig, das zu machen.
Das ist aufwendig, letzten Sommer, das Feuerwerk ist teuer, du kannst auch nicht unbegrenzt Kleinwagen von der Klippe stürzen lassen, die wollen ja auch noch vielleicht andere demolieren. Aber kann man machen. Auf jeden Fall, am Ende verneigt sich dann noch die Crew, da sind so um die 20 Leute im Bauarbeiterkostüm oder im Bauarbeiterklamotten, die dann die Dinger rumfahren.
Ist das denn dann jetzt auch noch, also ich möchte nicht von Theater sprechen, aber Kunst?
Oh, ganz schwierige Frage. Debatte. Ja, genau. Ist das von der Kunstfreiheit gedeckt?
Ja, also Kunst, ich habe ja immer noch im Kopf, dass es eine Meinung gab im Jurastudium, die gesagt hat, man kann Kunst gar nicht definieren, weil schon das eine Einschränkung, eine unzulässige wäre.
Dann lassen wir es doch einfach, bevor wir hier Grundrechtsverletzungen.
Werden wir das Thema auch nicht definieren können. Außer, ich glaube, wer war das, Beuys? Alles ist Kunst?
Ja, die Fettecke, wenn man das als Kunst akzeptiert, dann ist doch so ein Bagger Romeo und Julia.
Aber das, ganz kurz nochmal hier, das Romeo, das war jetzt ein Theaterstück oder sowas, also.
Ja, das ist wie so ein Theaterstück Open mit Air, Baustellenfahrzeugen. Open Air, ja, genau. Ja, Open Air. Ja, die meisten Schrottplätze sind ja draußen. Und deswegen Open Air. Ich glaube, hier und da saß im Publikum auch einer mit so Häubchen, weil es vielleicht möglicherweise genieselt hat. Ja.
Ja,
guckt euch das Video an.
Okay.
Also ich find die Idee gar ehrlich gesagt gar nicht so bescheuert. Also das ist, wenn das jetzt hier in Bonn wäre, Romeo und Julia am Schrottplatz und Autos stürzen von der Klippe, Bagger unterwegs, da würden doch viele hingehen, oder?
Ja, wird ja viel gebaggert in dem Film und in dem Buch.
Ja, ich glaube für mich heißt nichts.
Vielleicht ein anderes Publikum, genau.
Who knows?
Also sie haben nochmal auf die Liebesszene hingewiesen, da fährt dann aber nochmal so ein Betonmischer vor, aus Diskretionsgründen.
Das ist ja zumindest ganz witzig. Genau, aber die geht jetzt nicht auf Welttournee, unterstelle ich jetzt mal.
Nee, leider nicht. Also es ist auch, ich habe nochmal geschaut, es ist nichts mehr davon gehört oder gesehen worden. Das war, wie gesagt, letzten Sommer 6 Aufführungen innerhalb einer Woche. Und ja.
glaube, wir sollten aus gag-technischen Gründen ja. nochmal den Ball dem Beef zuwerfen.
Ich hab
das schon mal gespinkt. Ja,
ich hätte noch was. Ist jetzt, Romantik ist vielleicht nicht der Begriff, den man da drüber stellen könnte. Ja, ich weiß nicht, wie du jetzt Romantik definierst, aber.
Genau so.
Also ich habe was aus der genialen Welt. Und zwar geht es um das Meerschweinchen Randy. Und der hat vor einiger Zeit, also in England, Großbritannien, aus seinem Gehege ist er unbemerkt entkommen und ist in das Nachbargehege mit den Weibchen gelangt und hat bei dieser Gelegenheit, bei diesem kurzen Ausflug, sich ungefähr mit bis zu 100 Meerschweinchen gepaart. Und da jetzt jedes der Weibchen auch mehrere Junge bekommen kann, steht dem Tierpark wohl doch eine größere Nachwuchswelle bevor. Und sehr schön. Und dann steht hier noch ein wunderbares Zitat. Randy kehrte danach wohlbehalten, aber sichtbar schlanker zurück. Und für die Verantwortlichen bedeutete dies vor allem eines, sie mussten ihre Gehegeplanung komplett neu überdenken.
Oder sterilisiert wäre ja auch. Vielleicht weiß ich, ob es bei Meerschweinchen geht.
Ja, das ist keine Ahnung, aber... Ja, deswegen. Also deswegen wäre nochmal die Frage, ich würde das nochmal aufgreifen mit dem Thema Romantik. Also
ja, für ihn doch vielleicht, weiß ich nicht, wie oft die dazu zum Vollzug kommen. Ist halt ein riesen Gruppensex-Event gewesen und keine Ahnung, ob es einer live bei YouTube übertragen hat, aber Randy hat wahrscheinlich den Tag seines Lebens gehabt, wenn man vermuten darf, dass er hätte ja auch eine Wahlmöglichkeit haben können und sagen, ich höre jetzt einfach mal auf.
Ja.
Ich bin treu der Ersten, aber hat er nicht gemacht. Ja. Immer weiter.
Wenigstens den ersten 10 oder so.
Ja. Und er musste aber wohl offensichtlich auch keine 500 Schilling investieren. Also das war schon verrückt.
Jetzt muss ich eine ganz weite Überleitung machen, aber wenn man so typischerweise in Filmen immer so sieht, was passiert nach dem Sex, die Zigarette danach. Und deswegen hätte ich jetzt hier noch einen ganz kurzen aus der Welt des nur mal eben Zigaretten holen gehen. Ist nämlich in Hückelshofen passiert und da hat eine etwa 40 Jahre alte Frau mit Kurzhaarfrisur und kräftiger Statur in Hückelshofen im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg einen ganzen Zigarettenautomaten geklaut. Also die hat gesagt, sie holt sich mal ein paar Kippen und hat gedacht, warum denn nur ein paar? Ich nehme einfach den ganzen Automaten mit.
Also hat sie den weggetragen?
Ja, das weiß man nicht. Das ist ein man hat sie wohl gesehen, offensichtlich muss sie es weggetragen haben, aber hier steht, die Polizei weiß noch nicht, wie die Frau den Automaten entwenden konnte und anschließend transportiert hat. Ist noch ein bisschen unklar. Der WDR hat zuerst darüber berichtet, aber ich stelle mir das so geil vor, wenn die dann davor steht und sagt, scheiße, jetzt hat er die EC-Karte vergessen. Na komm, ich rupfe das ganze Ding runter. Freut sich der Money.
Ja, das ist auch eigentlich auch eine coole Idee. Ne? Normalerweise stellst du dir vor, die versuchen da das Ding aufzubrechen und irgendwie...
Genau, das haben die auch gesagt. Eigentlich werden, das kommt ja häufiger vor, werden die typischerweise aufgebrochen, dass einer oder eine den ganzen Automaten einfach mitnimmt und das dann ganz in Ruhe macht. Das
genau.
Hätten sie so noch nicht erlebt.
Ja. Genau, das ist doch eigentlich ganz smart.
Ja, finde ich auch. Ja.
Kann man mal so machen.
Müssen wir uns jetzt davon distanzieren?
Ja, Rauchen ist
auch. Von wegen Rauchen, ne?
Das ist ja, also, oder auch Automaten sprengen.
Ja, ist ja nicht. Also nee, Automaten nicht. Sprengen hat es ja nicht gemacht in dem Sinne. Also irgendwie.
Nee.
Kannst du ja eigentlich auch mal vielleicht einen Getränkeautomaten ins Wohnzimmer stellen. Und so als Sparmaßnahme, ja. Du wirfst jedes Mal deine 1,50, 2 Euro rein. Mhm. Und wenn der Automat leer ist, hast du dann schon ganz schön was gespart.
So die Dinger, gegen die in den Filmen immer gegengetreten wird, damit was rauskommt.
Ja. Schnapsautomat.
Die sind aber tendenziell sperrig, so Automaten. Also auch so ein Zigarettenautomat ist jetzt auch nicht.
Nee.
Versteckst du auch nicht unter der Jacke irgendwie beim Weggehen.
Tja. Soll ich zum Abschluss jetzt noch einen raushauen?
Ja, hau noch einen raus. Wir haben ja gesagt, wir bleiben schlank heute, so wie der Randy.
Kennt ihr den Film You Are Not Me? Also der Hank Frank sicher.
Ja, Hank Frank bestimmt, der kennt ja alle Filme zweimal.
Grüße gehen raus.
Ja.
Wir erwarten ein Feedback.
Ja, das ist auch, glaube ich, sein Genre, ist nämlich ein Horrorfilm. Wurde gezeigt hier in Spanien in 3 Kinos in 3 Städten in Barcelona, Valencia, Madrid. Soweit erstmal nichts Besonderes, aber das Besondere war an dem Film, dass ich während des Films alle, also wohl wirklich alle Zuschauer ausgezogen haben. Und zwar war das eine Veranstaltung irgendwie FKK und Kino, ja, so ungefähr. Und es war jedem erlaubt, oder was heißt erlaubt, wahrscheinlich wäre es komisch gewesen, wer es nicht tut, sich im Film halt komplett auszuziehen. Ich meine, was haltet ihr davon? Das ist ein Horrorfilm und da sitzt das komplette Publikum nackt. Also ich finde es ein bisschen verstörend, also komisch.
Hat das denn Bezug zu dem Inhalt des Films, dass da irgendwie am FKK-Strand gemeuchelt wird oder so?
Nee, nee. Hm. Also es ist einfach nur irgendwie eine Idee von irgendwelchen FKK, ich weiß nicht, ob Verbänden oder jedenfalls
Ja, warum soll man Sachen, die im Pornokino funktionieren, nicht auch im Horrorkino übernehmen? Ist doch legitim.
Also, Horrorporn. Ich nehme die Frage mal mit.
Also ich habe überhaupt nichts gegen FKK, um das mal kurz hier klarzustellen. Also am Strand finde ich das ziemlich normal. Aber im Kino, immerhin waren sie so nett und haben gesagt, die Leute müssen sich ein Handtuch über die Sitze legen, bevor sie da sich hinsetzen. Sonst müssen sie wahrscheinlich mit Hochdruck durchkerchern auch die Sitze.
Also ich weiß, was du meinst. Ich habe auch kein Problem mit FKK. Was ich nur immer nicht verstehe, ist so dieser Drang, FKK in alle normalen Lebensbereiche hineinzubringen. Sei es jetzt in den Supermarkt, es gibt ja auch FKK-Supermärkte oder alle möglichen Dinge. Auch ich halte auch Radfahren nicht unbedingt so ideal für FKK, aber sei es drum. Und das scheint es aber dann auch jetzt im Kino zu geben. Also klar, stört ja keinen. Macht ja keinen.
Nee, stört
keinen. Wenn du nicht aus Versehen da reingerätst und das nicht mitkriegst. Und selbst dann ist ja doch dunkel.
Nee, das richtig. Also von mir aus sollen die das auch machen. Ich finde nur die Vorstellung, da läuft da irgendwie so ein Splatter-Movie. Und die sitzen da alle nackt im Publikum. Ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn ich dann in die Vorstellung danach gehe, die dann nicht mehr FKK ist. Also ich hoffe dann, dass die wirklich groß genug waren, die Handtücher, die da alle mitgebracht haben.
Macht das den Film nicht noch gruseliger? Weil das, also noch schlimmer als so einem Zombie-Typen zu begegnen, ist ja einem Zombie-Typen nackt zu begegnen. Vielleicht.
Gut, da habe ich jetzt persönlich auch wenig Erfahrung, aber also weder das eine noch das andere. Aber nochmal diese Frage. Also es gab keinen Zusammenhang oder was war der Grund? Oder war das eine Werbeaktion des örtlichen FKK-Vereins oder was? Oder also so ganz verstehe ich den Zusammenhang
nicht. Also wirklich. Der hier, ich kann ja mal kurz sagen, der Präsident der Federation Naturista Nudista de Cataluña, der Föderation für Naturisten und Nudisten in Katalonien, betonte, dass die Veranstaltung einen weiteren Schritt hin zur Akzeptanz von Nacktheit als etwas Natürliches darstellt. So.
Ja.
Abbau von Vorurteilen, Stereotypen und so weiter.
Aber das ist jetzt ein Horrorfilm, das war einfach random, das war Zufall.
Ich nehme an, das war random,
ja. War wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, dass da nicht die Handtücher hochgehen.
Ja. Kannst auch nackt Bagger fahren.
Kein romantischer Bagger-Romeo und Julia. Genau.
Ja, ich würde sagen, dann sind wir durch. Ich habe noch für euch am Ende eine ganz kleine Quizfrage, weil der Sammer gerade vom Kino sprach, vielleicht hier in die cineastische Runde. Was ist denn der Film, jetzt mal Literaturverfilmung außen vor gelassen, der die meisten Remakes hat? Insgesamt 28 weltweit. Das ist ein Film, ein italienischer Film, so viel sage ich mal. Es gibt aber auch ein deutsches Remake davon, was sehr erfolgreich auch im Kino war. Was schätzt ihr?
Tja, 28 ist viel.
In 10 Jahren. Das Original ist nur 10 Jahre alt. Und es gibt noch keine Hollywood-Variante. Vielleicht noch ein kleiner Tipp.
Ist das irgendwas mit Maske und Stroh? Oder schon normal?
Nein. Ich werde es mal aussprechen in meinem perfekten Italienisch. Perfetti sconosciuti. Perfetti sconosciuti. Da brauchen wir wahrscheinlich die Annegret. Die kann ja auch. Oder Annemarie? Wie heißt sie?
Annegret, das ist richtig.
Annegret. Die könnte uns dann nochmal bei der Aussprache helfen. Aber es gibt in Deutschland, in Spanien, Armenien, China, Südkorea, Griechenland und so weiter. Gibt es Varianten davon, insgesamt 24 Stück. Und auf Deutsch heißt das auch genau wie auf Italienisch das perfekte Geheimnis.
Sehr schön.
Sehr schön. So, mit diesem Geheimnis, was jetzt keins mehr ist, würde ich sagen, beschließen wir unsere erste Folge nach dem nach dem kleinen Päuschen. Folge 110 ist im Kasten. Es hat mir Spaß gemacht. Es ist fast so, als wären wir nie weg gewesen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zur Folge 111. Die Schnapszahlenfolge.
Ciao, ciao.
Tschüsseldorf. Es war ein Fest.
Tschüss.